Letzte Woche sprachen wir über die sehr hohe Geschwindigkeit und die extremen Kursschwankungen bei Einzelaktien, was unter anderem mit Positionsbereinigung und auch dem Höhepunkt der Berichtssaison zu tun hatte. Das Ganze scheint sich zu beruhigen. Was habe ich Ihnen heute mitgebracht? 6 Themen. Und mir geht es heute vor allem auch mal wieder darum, eine Gesamtsituation zu betrachten, die dann am Ende des Videos erfolgen wird. Also bitte bleiben Sie nicht nur dran, sondern bleiben Sie auch bis zum Ende dran. Die 6 Themen. Aktuelle Situation im DAX, aktuelle Situation im Schweizer Aktienmarkt, das Update der Woche, da reden wir natürlich über Gold. Dann schauen wir wieder auf die Sorgenkinder, ob wir ein Sorgenkind weniger haben unter der Trendwende der Woche auf Diageo. Wir schauen Aktienmarkt USA, wie sieht es mit der Marktbreite aus? Und dann natürlich über das Thema Stimmung. Ist die Stimmung zu gut? Gibt es potenzielle Warnlampen? Also noch einmal, bitte bleiben Sie dran. Herzlich willkommen bei Ihrer St. Galler Kantonalbank mit einer neuen Ausgabe von Winklers Weitblick. Der Titel der Ausgabe, der heutigen Ausgabe lautet: Die Stimmung ist gut, zu gut, Fragezeichen, potenzielle Warnlampen. Wir haben Mittwoch, den 12. August. Wir nehmen wie immer vormittags vor Börsenstart auf. Und mein Name ist Michael Winkler. Gerne noch einmal herzlich willkommen. Ich habe sehr aufmerksame Zuschauer. Dafür vielen, vielen Dank. Am Wochenende war ich zu Gast auf dem Kanal von Timo Bautzus zu einem längeren Interview. Und einer von Ihnen hat sehr aufmerksam bemerkt, dass meine goldene Tasse nicht den Weg in das Studio von Timo Bautzus gefunden hat, denn dieses Studio ist in München und wir nehmen hier in der Nähe von Frankfurt auf. Also so viel nur dazu. Und die goldene Tasse, auch noch als Hintergrund, seitdem Gold wieder glänzt und wir in goldigen Zeiten leben, habe ich auch für Sie die goldene Tasse dabei. Das war das eine. Das zweite war eine fachliche Anmerkung, die ich bekommen hatte, und zwar zu dem Thema Depotstruktur, Klumpenrisiko, und ich hatte darauf hingewiesen, wenn ich im MSCI World, also im Weltaktienindex investiert bin, habe ich das hohe US-Gewicht, das hohe US-Tech-Gewicht, und wenn ich der Meinung war, durch eine Diversifikation mit Emerging Markets breiter diversifiziert zu sein, hatte ich Ihnen gesagt, das stimmt definitiv nicht, denn durch die Struktur des Emerging Markets Index und der starken Kursanstiege der Chiphersteller, also in Taiwan und in Korea, habe ich mit einem MSCI World und einem MSCI Emerging Markets mein Klumpenrisiko in diesem Chipsektor eigentlich eher sogar noch erhöht. Ihre Anmerkung dazu, das würde am Indexanbieter liegen und insofern wäre meine Aussage nur teilweise richtig. Das würde für die MSCI-Indizes zutreffen, aber andere Indexanbieter, die andere Klassifizierungen haben, würden dieses Klumpenrisiko deutlich reduzieren. Und Ihre konkrete Anmerkung dazu war, wenn wir in die Indexwelt von Financial Times, also FTSE, schauen, Emerging Markets, dort ist zum Beispiel unter Emerging Markets eben Korea nicht enthalten, also das Thema Samsung und SK Hynix. Und damit wäre dieser Emerging Markets Index von diesem Indexanbieter deutlich weniger Chip- oder Tech-lastig. Und insofern wäre für diesen Part meine Aussage nicht korrekt. Ich nehme mir Ihre Anmerkungen immer sehr zu Herzen. Und meine Erwiderung dazu lautet, ich habe mir die Struktur von FTSE Emerging Markets und Anbieter für ein ETF, zum Beispiel Vanguard, die Struktur ganz genau angeschaut, absolut richtig, Korea ist nicht enthalten. Aber die Frage ist, ändert sich deswegen an meiner Aussage der Tech- und Chiplastigkeit etwas? Und da schauen wir in die Struktur hinein. Da Korea nicht enthalten ist, Taiwan, aber ich will nicht sagen dadurch, fast 35% Indexgewicht hat, und der schwerste Titel im Portfolio dann in dieser Indexstruktur Taiwan Semiconductor ist und eben nicht mit 8 oder 9% wie in der MSCI World, sondern mit etwa 18%. Und der Technologiebereich als Sektor etwa 40% Anteil hat, würde ich behaupten, auch wenn Korea nicht enthalten ist in dieser Indexwelt, Diesen Platz hat sozusagen Taiwan mit einer deutlichen Erhöhung seines Gewichtes ausgeglichen. Und meine Kernaussage, dass diese Chip-Aktien, diese Tech-Aktien in dem Emerging Markets-Bereich durch die starken Kursanstiege inzwischen ein Indexgewicht von 30-40% bekommen haben, trifft auch auf die FTSE-Welt zu, auch ohne Korea. Dafür ist Taiwan deutlich höher gewichtet. So viel das nur nochmal als ganz ausführliche Antwort dazu. Dafür vielen Dank. Wir legen los. Unser erster Punkt. Wir schauen wie immer mal auf die aktuelle Situation im DAX. Ich hatte Ihnen in den vergangenen Wochen und Monaten zum einen einen Ausbruch des DAX gezeigt. Das war vor einigen Wochen im Juli. Danach ging es um die Frage, ist es ein Fehlausbruch, weil er sofort wieder korrigiert wurde. Und meine Antwort dazu war, dass wir keinen Verkaufsdruck sehen, die den Index deutlich unterhalb wieder die Marke von 25.000 Punkten gebracht hatten, gefällt mir gut. Und insofern hatte ich gesagt, Fehlausbruch glaube ich nicht, auch kein Beinbruch, die aktuelle Entwicklung. Ich glaube, der Ausbruch nach oben ist einfach nur aufgeschoben. Also schauen wir doch direkt hinein in unseren Chart, in die Kursentwicklung der letzten 12 Monate. Und wir sehen einen Indexstand im DAX von 26.300 Punkten, ganz entspannt. Die Überschrift, die ich dazu gewählt habe, neues Hoch bestätigt den Aufwärtstrend. Der MACD im unteren Teil der Grafik zu sehen, er bestätigt auch die neuen Hochs mit einem Long-Signal. Geht da jetzt einfach die Reise so gen Norden immer weiter? Das glaube ich auch nicht unbedingt, denn wir kamen jetzt von 25.000 Punkten, also 1.300 Punkte haben wir jetzt in wenigen Tagen, Wochen zugelegt. Ich glaube, es ist kurzfristig einfach etwas heiß gelaufen und insofern zwischenzeitliche Konsolidierung und vielleicht wieder ein Rücklauf an die 38-Tage-Linie, die ja momentan bei ja ziemlich genau 1.000 Punkte tiefer liegt, wäre überhaupt kein Beinbruch, wäre auch nichts Schlimmes. Es geht mir um die grundsätzliche Beschreibung und die bedeutet für den deutschen Aktienmarkt mit dem DAX, wir haben einen intakten Aufwärtstrend und das Bild ist absolut in Ordnung. So viel zur taktischen Ebene. Und Sie wissen es, ich schaue nach wie vor wie immer gerne auf die strategische Ebene. Das heißt nicht nur einen Zeitraum von 12 Monaten, sondern meistens etwa die letzten 5 Jahre. Und dazu dann eben vor allem auf der Wochenebene, also Wochenkurse, Wochendurchschnittslinien, Wochenindikatoren. Wie sieht dieses Bild aus? Das sieht wieder wie ein wunderschönes Beispiel aus, aus welchen Puzzleteilen man sich sein Gesamtbild machen kann. Denn wenn wir hineinschauen in den Kursverlauf der letzten jetzt 5 Jahre, genau Ende März, Anfang April mit unserem Tiefstand bei 22.000 Punkten hatte der DAX genau auf der grünen Linie, der 100-Wochen-Linie aufgesetzt, hat das als Sprungbrett genutzt. Der Wochen-MACD ist auch schon die ganze Zeit auf Long. Insofern auch hier das neue Hoch bestätigt den Aufwärtstrend. Und auch strategisch haben wir einen absolut intakten Aufwärtstrend. So viel zum DAX. Unser zweiter Punkt. Sie wissen es in der Regel, nach dem DAX schaue ich gerne auf den Schweizer Aktienmarkt, auf den SLI, den Swiss Leader Index. Und auch hier starten wir mit einem Blick in die Kursentwicklung der letzten 12 Monate auf der Tagesebene. Die Überschrift, die ich dafür gewählt habe, wie an der Schnur gezogen. Und hier ist das Schöne, die pinke Linie, die 38-Tage-Linie, eigentlich seit Mai ist sie immer wieder das Sprungbrett gewesen für erneute Kursanstiege. Also der Index hat sich permanent, wenn überhaupt, nur von oben auf diese Linie gesetzt, um dann weitere Kursanstiege zu produzieren. So auch hier, wir sind bei 2.363 Punkten. Wir sind oberhalb aller Tagesdurchschnittslinien. Der MACD hat auf Long gedreht. Ich glaube, für auch hier, ähnlich wie der DAX, durch die starken Kursanstiege in den letzten Wochen, sollten eventuelle Konsolidierungen jetzt mit dem Blick nach vorne vielleicht nicht überraschen. Deswegen, wir haben einen intakten Aufwärtstrend. Jawohl, ich würde für das kurzfristige Bild einfach die 38-Tage-Linie im Blick behalten. Auch hier kurzfristig vielleicht etwas heiß gelaufen, aber an sich völlig in Ordnung. Und wenn das so in Ordnung aussieht und auch beim DAX die strategische Ebene gerade absolut okay war, glaube ich, wenn wir auch hier in den Wochenchart der letzten 5 Jahre schauen, dass das Bild nicht viel anders aussieht. Absolut. Der Index notiert eben deutlich oberhalb aller Wochendurchschnittslinien. Wochen-MACD ist long, unterstützt den Kursanstieg. Und auch hier, falls es zu Konsolidierung kommen sollte, kann es eventuell auch einen Rücklauf Richtung 38-Wochenlinie geben. Sollte einen nicht wundern. Aber grundsätzlich, auch mit dem Blick gerade auf die letzten Jahre, haben wir auch am Schweizer Aktienmarkt strategisch einen absolut intakten Aufwärtstrend. Und das zeigt, was auch ein Thema bei mir in den letzten Monaten immer wieder war, die Marktbreite, was Aktienmärkte, was Regionen, was Sektoren angeht, nimmt zu und ich muss mich nicht nur im Tech-Bereich tummeln. So viel zu unseren ersten beiden Punkten. Wie sieht es im DAX und wie sieht es im Schweizer Aktienmarkt aus? Kommen wir zu unserem dritten Punkt, zu unserem Update der Woche. Und hier sind wir genau hier. Goldige Zeiten. In den letzten zwei Monaten hatte ich Sie immer wieder darauf hingewiesen, bei Goldkursen um die 4.000 US-Dollar, dass uns das qualitativ sehr gut gefällt, weil erstens der Kurs von 5.500 US-Dollar um 1.500 US-Dollar auf die 4.000-Dollar-Marke gefallen war. Das war das eine. Das zweite ist aber natürlich auch, dass dieser Hype, den wir noch letzten Herbst und im Frühjahr gesehen hatten, vollkommen rausgegangen ist. Die Spekulation ist rausgegangen. Man hat nicht mehr darüber berichtet. Das sind die Phasen, die dann Investoren gerne immer zum Einstieg nutzen. Und meine Botschaft war ja immer wieder in den letzten Wochen, technisch ist es noch nicht ganz sauber, diese Konsolidierung. Da müssen wir drauf schauen. Und jetzt schauen wir in den Kurs der letzten eben 12 Monate hinein, vor allem in den der letzten Tage. Ja, und da muss ich sagen, erstens, die Zone um 4.000 US-Dollar hat gehalten. Wir haben letzte Woche mit dem Überwinden der 38-Tage-Linie, die ja auch seit 3 Monaten immer wieder Widerstand war, bei etwa 4.100 Dollar, das erste kleine technische Kaufsignal bekommen. Dann hatten wir das letzte Hoch, was wir in den Wochen davor hatten, bei 4.200 US-Dollar auch überwinden können. Das war dann sozusagen das zweite kleine Kaufsignal. Ja, und dann ging es letzte Woche wie immer, und wir reden von hoher Dynamik, hohen Geschwindigkeiten, dann ging es ratzfatz auf gut Deutsch. Wir sind aktuell bei knapp 4.400 US-Dollar schon. Das heißt, von den 4.000 auf 4.400 innerhalb sozusagen weniger Tage 10% Kursanstieg. Das ist sehr dynamisch, auch umsatzbegleitet. Das Interesse ist letzte Woche deutlich angesprungen. Wie geht's jetzt weiter? Wie ist die aktuelle Situation? Also, die Überschrift, die ich dazu gewählt habe, lautet, das erste Kursziel ist eigentlich schon erreicht, denn wir haben die grüne Linie, die 100-Tage-Linie erreicht bei eben 4.390. Wir hätten jetzt 100 US-Dollar höher bei 4.500. Die blaue Linie, die 200-Tage-Linie als Widerstand. Und wir haben, wenn wir in den Chart schauen, im Bereich 4.400, 4.500 US-Dollar, auch charttechnisch den ersten größeren Widerstandsbereich. Das heißt, der erste große Schritt ist gemacht. Und wie deute ich das jetzt mit dem Blick nach vorne? Also eine Pause nach diesem dynamischen Kursanstieg in der Vorwoche sollte nicht überraschen. Und jetzt komme ich gerne noch einmal auf die technische Situation zu sprechen. Welche Art von Kaufsignal ist es und wie muss ich es deuten und wie geht es weiter? Dadurch, dass wir von Spitzenkursen von 5.500 US-Dollar kommen und in der Phase ein richtiger Hype im Markt war, also sehr viele sind erst sehr spät auf diesen Goldzug aufgesprungen und mussten sich jetzt in den letzten Monaten mit deutlich fallenden Notierungen auseinandersetzen. Bedeutet, wir haben auch auf dem heutigen Kursniveau bei 4.400 US-Dollar sehr, sehr viele, die mit ihrem im letzten halben Jahr eingegangenen Positionierung immer noch im Minus liegen. Das heißt, es ist durchaus möglich auf dem Weg jetzt nach oben, was die Kurse angeht, dass wir auch immer wieder einen permanenten Angebotsdruck bekommen von denen, die sozusagen aufgrund ihres schlechten Timings ihr Minus dann ausgeglichen haben, ihren Einstandskurs vielleicht wieder erreicht haben und auf die Verkaufsseite wechseln. Das heißt, es kann durchaus sein, dass wir in den nächsten Wochen, Monaten von der Seite immer wieder einen latenten Verkaufsdruck bekommen. Und das kann dann den weiteren Weg, den weiteren Kursanstieg von Gold einfach etwas erschweren. Und da ist die technische Situation, und das versuche ich Ihnen gerade zu erläutern, eben eine völlig andere, als wenn wir jetzt einen Ausbruch nach oben auf einen neuen Höchstkurs hätten. Denn da würde es niemanden geben, der mit seinen Positionen im Minus liegt, sondern alle wären im Gewinn. Und insofern wäre diese Situation dann sogar ein wenig leichter. Das heißt, es ist gut, bei 4.000 US-Dollar auf diese unserer Meinung nach Chance hingewiesen zu haben. Der erste Schritt mit den 10% ist gemacht. Wird es jetzt in diesem Tempo nach vorne so weitergehen? Wahrscheinlich nicht. Bedeutet auch, man muss etwas Geduld haben. Und insofern sollte eine Pause nach diesem relativ klaren Zeichen der letzten Woche nicht überraschen. So viel zur taktischen Ebene. Und wenn wir auch hier bei Gold den Blick auf die strategische Ebene werfen, dann sehen wir ja zum einen aus den letzten Jahren den Kursanstieg in den letzten 2,5 Jahren eben von 2.000 auf 5.500 US-Dollar, diese völlige Überhitzung und die Abkühlung, die jetzt stattgefunden hat. Und der Wochen-MACD im unteren Teil der Grafik ist kurz vor seinem strategischen Long-Signal noch nicht. Und auch hier sehen wir einfach sehr schön diese Widerstandszone um 4.400, 4.500 US-Dollar, die auch noch auf der Wochenebene von der 38-Wochenlinie bei gut 4.500 Dollar noch zusätzlich erschwert wird. Die muss einfach überwunden werden, um dann zu sagen, auch auf der strategischen Ebene stehen die Börsenampeln dann wieder komplett auf grün, dass es dann wieder Richtung 5.000 und mehr geht. 4.000 war eine antizyklische Chance, erster Schritt ist gemacht, aber auch auf der strategischen Ebene Geduld ist einfach noch gefragt, weil, wie gesagt, die ganzen Fehlallokationen und Fehlkäufe da in dieser Euphoriephase jenseits der 5.000-Marke eventuell ein bisschen bremsen könnten. So viel zu unserem dritten Punkt, das Update der Woche, und das beschäftigte sich mit Gold. Unser vierter Punkt, die Trendwende der Woche. Worüber spreche ich hier? Ich sprach in den letzten Wochen immer wieder über unsere Loser-Aktien, über die Verlierer, die Sorgenkinder und dass dort ganz häufig Schritt für Schritt eine technische Verbesserung eingesetzt hat. Also wir sprachen über die Software-Aktien. Ich hatte Ihnen SAP gezeigt, die dann von 130 jetzt auf 180 angestiegen ist. Wir sprachen über die Rüstungsaktien. Ich hatte Ihnen Rheinmetall gezeigt, die dann inzwischen von 900 Euro zwischenzeitlich bis auf 1200 Euro angestiegen war. Und überall sehen wir taktische Verbesserungen. Was ich Ihnen heute mitgebracht habe, ja, reden wir über Getränkehersteller. Ich nannte ihn auch in den letzten Wochen als Idee der Woche die PepsiCo. Schwieriger haben es oder hatten es in den letzten Jahren vor allem Getränkehersteller, die sich sozusagen nur mit Alkohol beschäftigt haben. Und auch diese Kursentwicklung war dramatisch schlecht. Wir schauen heute auf die Diageo-Aktie aus UK. Mit der Überschrift, die ich gewählt habe, wieder ein Sorgenkind weniger? Fragezeichen. So, was sehen wir? Also wir sehen erst einmal, wenn wir in die letzten 12 Monate hineinschauen, einen fallenden Aktienkurs, fallende Durchschnittslinien bis zum Monat Juli, also bis vor wenigen Wochen. Dann konnte der Aktienkurs sich oberhalb der 15-Pfund-Marke befestigen. Er konnte im Rahmen einer Schritt-für-Schritt-technischen Verbesserung zuerst die 38-Tage-Linie überwinden. Er konnte dann die grüne 100-Tage-Linie überwinden. Und er konnte in den letzten beiden Wochen auch noch die fallende blaue, die fallende 200-Tage-Linie überwinden und sehr dynamisch jetzt eben auf Kurse von über 17 Pfund ansteigen. Und wenn wir noch den Indikator im unteren Teil der Grafik betrachten, den MACD, auch das ist sozusagen mit MACD, mit dem Long-Signal gestützt, bedeutet auch für Diageo auf der taktischen Ebene eine klare technische Verbesserung und per Definition ist der kurzfristige Abwärtstrend definitiv beendet. Und damit sollte die Aktie auch das Schlimmste inzwischen hinter sich haben. Und was mir immer wieder wichtig ist, eine meiner Kernaussagen lautet, sehr häufig unterschätzen wir das Ausmaß von Trends. Und zwar das Ausmaß zum einen auf der Zeitachse, also Trends dauern häufig viel, viel länger, als man ursprünglich gedacht hat, und das Ausmaß auf der Kursachse bedeutet hier, Bewegungen dauern häufig viel länger, also Kursanstiege gehen deutlich stärker, als man es ursprünglich erwartet hat, aber eventuell auch Kursrückgänge gehen deutlich tiefer, als man ursprünglich erwartet hat. Und das beste Beispiel ist der Blick auf die Wochenebene bei Diageo. Wenn wir hier in die letzten 5 Jahre hineinschauen auf Wochenebene, dann sieht das gelinde gesagt wie eine kleine Katastrophe aus, denn wir reden davon, dass seit dem Jahr 2023, und das bedeutet jetzt seit 3,5 Jahren, wir fallende Aktienkurse bei Diageo hatten. Und das ist zum einen eben dieses zeitliche Ausmaß, 3,5 Jahre. Schauen wir noch auf das Kursausmaß an. So, sie kam von Kursen von knapp 40 Pfund und hatte seinen Tiefpunkt jetzt in diesem Frühjahr im Bereich von etwa 12, 13 Pfund gehabt. Also auch da deutlich, deutlich mehr als 50% Kursrückgang. Und das bedeutet auch hier, häufig ist man wenn man eine antizyklische Chance wittert, zu früh. Auch mir passiert das immer wieder, das muss ich ganz offen zugeben. Und ein schöner Hinweis ist jetzt hier auf der strategischen Ebene die pinke Linie, die 38-Wochen-Linie. Wenn wir uns das anschauen, seit dem Jahr 2023 notiert der Aktienkurs unterhalb der pinken Linie, unterhalb der 38-Wochen-Linie. Und jegliche Kursanstiege, Kurserholungen endeten immer wieder genau an dieser Linie. Und wenn ich das mal zähle, einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal allein. Und jetzt erst, gerade vor wenigen Wochen, auch hier wurde es geschafft, die 38-Wochen-Linie zu überwinden, im Bereich eben von ja, knapp 16 Pfund. So, und wir sehen, wenn wir auf den Wochen-MACD schauen, was Schönes, was mir gefällt, eine positive Divergenz. Das heißt, den Tiefstkurs der Aktie im Frühjahr bei 12, 13 Pfund hat der Wochen-MACD mit einem neuen Tiefstkurs eben nicht bestätigt. Er war höher, also eine positive Divergenz, was dann sehr häufig auf eine abnehmende Dynamik des bestehenden Trends hindeutet und auf eine eventuelle Trendumkehr. Genau das ist bei der Diageo passiert. Der Wochen-MACD ist inzwischen auch auf Long. So, und geht es jetzt direkt dynamisch nach oben weiter? Naja, wenn Sie auch hier den Weg, den die Aktie in den letzten 3,5 Jahren nach Süden genommen hatte, sehen, dann sehen Sie auch relativ klar viele Widerstände auf dem Weg nach oben. Ich würde es so formulieren. Wir sehen eine klare technische Stabilisierung. Die Aktie hat das Schlimmste hinter sich. Als nächster Widerstand haben wir die Zone um, ja gut, 19 Pfund. Das ist das Hoch aus Anfang des Jahres und das wäre die 100-Wochen-Linie. Aber auch hier, glaube ich, ist die Serie mit permanenten neuen Tiefskursen beendet und wir sehen auch hier bei dieser Aktie zumindest eine technische Stabilisierung. Von mir noch 2, 3 Wörter dazu. Die Diageo, auch nach dieser mehr als Kurshalbierung, hat immer noch eine Marktkapitalisierung von gut 40 Milliarden Pfund. Das heißt, wir rechnen nochmal über 15% für die Euro-Umrechnung drauf. Wie ist sie bewertet? Für das laufende Geschäftsjahr, das endet aber erst im Juni 2027, hat sie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp 15. Das scheint okay zu sein. Wie sieht die Dividende aus? Also nach diesen ganzen Prognosekürzungen und auch der Dividendenkürzung hat sie aktuell eben 2% Dividendenrendite, nicht mehr 4% Dividendenrendite. Und wenn ich mir auch eine weitere Kennzahl betrachte, ich schaue auch sehr gerne über das Dividendenwachstum so der letzten 5 Jahre, um einen guten Dividendenzahler zu erkennen. Und damit ist klar, wenn ich gerade das Wort Dividendenkürzung in den Mund genommen hatte, für die letzten 5 Jahre ist die Dividende netto nicht gestiegen, sondern um -3% gefallen. Also kein klarer, in dem Sinn Dividendentitel, Dividendenaristokrat. Aber wir sehen auch hier ein erneutes Sorgenkind, ein erneuter Sektor, der seine jahrelange Durststrecke scheinbar überwindet, an technischer Verbesserung gewinnt und damit auch an relativer Stärke. Soviel zu unserem 4. Punkt, Trendwende der Woche, heute die Diageo-Aktie. So, kommen wir langsam zu unserem Titelthema. Und ich sagte, ich möchte mit Ihnen sehr gerne die Gesamtsituation an den Märkten besprechen. Wir schauen zum Start in unseren 5. Tagesordnungspunkt hinein und da geht es mir darum, wie sieht denn die Marktbreite am Aktienmarkt aus? Mit der Marktbreite meine ich, steigt die Mehrzahl der Titel oder wird ein Indexanstieg eventuell nur von wenigen hochkapitalisierten Titeln, also den Mag 7 zum Beispiel, getragen und der Rest macht gar nichts. Und insofern, wir bleiben in den USA, wir schauen auf den S&P 500 und hier habe ich Ihnen eine wunderschöne Grafik, die von der DWS aufbereitet wurde, mitgebracht. Hier geht es darum, zu erkennen, wie hoch ist der prozentuale Anteil der Unternehmen im S&P 500, die den Index schlagen. Also es geht darum, wenn der Index zum Beispiel im laufenden Jahr 10% zulegt, wie viel der Titel, dieser 500 Titel im S&P 500, schaffen es, mehr als die 10% zu machen. Und das gibt dann auch einen Hinweis unter anderem auf die Marktbreite. Diese Grafik geht zurück bis in das Jahr 2009, ein jährlicher Balken. Und wenn wir uns den ganz rechten Balken jetzt für das laufende Jahr angucken, für das Jahr 2026, fallen 2 Dinge auf. Zum einen die Höhe des Balkens. Also er ist einfach deutlich höher als die Balken aus den letzten Jahren. Und ein hoher Balken bedeutet eine hohe Marktbreite. Wie sieht das ganz konkret aus? Aktuell sieht es für den S&P 500 jetzt per eben Anfang August so aus, dass 57% der Aktien im S&P 500 besser performt haben als der S&P 500 selbst. Und wenn ich das jetzt mit den Werten aus den Vorjahren in Relation setze, im letzten Jahr waren es nur 30%, im Jahr 2024 33% und im Jahr 2023 36%. Da haben wir genau diese geringe Marktbreite gesehen, diese hohe Tech-Lastigkeit, das hohe Gewicht der Mag 7s, die hohe Abhängigkeit von diesen wenigen Titeln. Das ist in diesem Jahr ganz anders. Und wir müssen, wenn ich mir diese Grafik betrachte, zurück bis zum Jahr 2016 gehen. Also vor 10 Jahren. Das war das letzte Jahr, an dem die Marktbreite noch höher war als in diesem Jahr. Da waren es nämlich 62%. Also auch das ist zunächst einmal ein gutes Bild von der Struktur für den amerikanischen Aktienmarkt. So, und jetzt kommen wir zum Titelthema. Die Stimmung ist gut, ist sie zu gut? Und was wären potenzielle Warnlampen? Ich habe Ihnen heute, muss ich schauen, 1, 2, 3 Indikatoren mitgebracht und die werten wir aus. Der erste, mit dem ich starten möchte, kommt von der Bank of America und dort zitiere ich ja relativ häufig die monatliche Fondsmanager-Umfrage, die sogenannte Fund Manager Survey, die über aktuelle Positionierung der Fondsmanager, über Einschätzung der Fondsmanager, über Cashquoten der Fondsmanager spricht. Und die Bank of America hat es sozusagen sich zu eigen gemacht, aus all diesen Angaben einen eigenen Indikator zu entwickeln, nämlich den BOFA, also Bank of America, Bull und Bear Indikator. Der geht sozusagen im Minimum mit einem Wert von 0. Das wäre, wenn sozusagen der Weltuntergang dasteht, also die totale Panik am Markt wäre. Und der geht Maximum bis zu einem Wert von 10. 10 heißt Euphorie, alle sind bullig, alle sind voll positioniert, alle sind investiert und eventuell eben noch auf Hebel und auf Kredit. Und dieser Index ist in den letzten Wochen von 9,4 auf 9,7 gestiegen. Also extrem bullig, fast auf dem Maximalwert. Und nach Angaben der Bank of America ist das inzwischen auch der höchste Wert seit dem Jahr 2021. Und das Fazit, das die Bank of America daraus zieht, ist, dass diese Positionierung und diese Bullishness so groß geworden ist, dass es Zeit geworden ist, ja, riskantes Exposure in seinem Portfolio zu reduzieren, sozusagen sich anfangen, etwas defensiver aufzustellen. Jetzt muss man aber wissen, also sie benutzen sozusagen diesen Indikator als antizyklischen Sentimentindikator. Wenn alle Angst haben, alle panisch sind, sind ja in der Regel auch die Kurse deutlich gefallen. Das deutet vom Sentiment eher auf Kaufgelegenheiten hin und eben umgekehrt. Und das ist die Aussage für das aktuelle Szenario der Bank of America. Wenn alle positioniert sind, extrem niedrige Cashquoten vorhanden sind, alle in die High Yields reinrennen, am besten noch gehebelt investieren, alle positiv sind, dann ist es vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, um völlig aggressiv positioniert zu sein. Jetzt muss man natürlich wissen, diese Sentimentindikatoren sind in der Regel kein Timing-Indikator. Dieser Indikator ist seit mehreren Monaten sozusagen schon in der Verkaufszone angekommen, was den Aktienmärkten bisher nichts hat anhaben können. Aber es gibt für das Gesamtbild so ein gewisses Gefühl, bin ich eventuell am Anfang eines Trends, eher am Ende eines Trends, habe ich sehr entspannte Investoren und ist es vielleicht einfach an der Zeit, sich ein wenig vorsichtiger zu positionieren. So, und diese Aussage dieses Indikators der Bank of America möchte ich mit 2 anderen Indikatoren auch überprüfen. Die kennen Sie von mir. Ich habe Ihnen als nächstes von CNN den Fear and Greed Index mitgebracht und dann noch von der AAII, der American Association of Individual Investors, die auch wöchentliche Bull- und Bär-Umfrage. Und wenn ich mir die 3 zusammen betrachtet habe, können wir uns ein Gesamtbild machen. Also zunächst der CNN Fear and Greed Indikator. Er wird ja aus 7 Unterteilindikatoren berechnet. Auch er schwankt nicht zwischen 0 und 10, sondern CNN hat die Skalierung 0 bis 100 gewählt. Auch zwischen extremer Angst eben bei 0 und bei 100 die absolute Euphorie. Wo ist er? Er ist aktuell bei 65. Er ist in der Gierzone angekommen. Ja, auch das passt. Aber er hat jetzt noch keinen Extremwert erreicht. Also gerade hatten wir von der Bank of America diesen Extremwert fast voll am Anschlag. Das würde auf den Fear and Greed Index bedeuten, er müsste deutlich in dem 85er, 90er Bereich sein. Das ist er nicht. Also wir haben eine gewisse Gier am Markt, aber wir sehen noch kein extremes Szenario, der jetzt den Bank of America Indikator direkt bestätigen würde. Und der dritte, die wöchentliche Umfrage unter den Anlegern, sind sie bullig oder bärig eben für die nächsten 6 Monate? Die Balken, ein grüner Balken gibt eine bullische Antwort, ein roter Balken gibt eher eine negative Antwort, dass man eben vorsichtig ist für den Markt und eher Kursverluste erwartet. So wird wöchentlich gemacht. Die oberste Zeile ist der aktuellste Wert, nämlich von letzter Woche, wird immer donnerstags veröffentlicht, war der 5. August. So, wenn ich mir das angucke, allein nur von der Verteilung der Balken, dann sieht das relativ ausgewogen aus. 37% Bullen, 38% Bären, in der Mitte 25% neutral. Auch das ist jetzt kein klares Meinungsbild, schon gar keine Euphorie. Ich kann Ihnen sagen, wo bei diesen Indikatoren die Euphoriewerte sind, das wäre, wenn der grüne Balken, die Bullen, im Bereich 55-60% sind, der rote Bereich, die Bären, in der Regel unter 20, dann hätten wir auch dort sozusagen bei diesem Indikator, bei dieser Umfrage eine völlige Euphorie am Markt, was dann das Warnsignal wäre. So, jetzt haben wir uns alle drei angeschaut. Bank of America ist extrem vorsichtig geworden, deren Indikator am Anschlag. CNN, Fear and Greed, ist in der Gierzone, aber nicht extrem. Und der AAII, Bull- und Bär-Indikator, der ist völlig neutral. Das heißt, wir bekommen von unseren Sentiment-Indikatoren in der Summe kein einheitlich euphorisches Bild, bei dem jetzt alle Warnlampen angehen müssten. Die Anleger sind sorglos, ja, aber das kann theoretisch auch noch eine Weile weitergehen. So, und was bedeutet das jetzt für mich? Ich habe gesagt, bleiben Sie bitte bis zum Ende dran für das Gesamtbild und für unsere Gesamteinschätzung. Und dass die Gesamteinschätzung besteht aus mehreren Dingen, aus fundamentalen Dingen, aus konjunkturellen Dingen und eben auch aus der Technik und dem Sentiment. Steigende Frühindikatoren, die ich Ihnen in den letzten Wochen präsentiert hatte. Einkaufsmanager-Indizes der Eurozone, steigender IFO-Index seit 3 Monaten, letzte Woche gute Frühindikatoren für die Industrie in den USA und eine starke Berichtssaison. Also wir erleben jetzt momentan eine der stärksten Berichtssaisons seit mehreren Jahren, sowohl in den USA als auch in Europa, mit deutlichen Gewinnsteigerungen auf Gesamtmarktebene. Das grundsätzlich unterstützt die Aktienmärkte. Das ist gut. Schauen wir auf die Technik. Viele Indizes befinden sich in intakten Aufwärtstrends mit neuen Höchstständen. Also MSCI World passt, S&P 500 passt, Dow Jones passt. Ich hatte Ihnen den DAX gezeigt. Stoxx Europe 600, der breite europäische Markt, passt. Eurostoxx 50 passt. Der Schweizer Aktienmarkt SLI passt. Auch das ist grundsätzlich gut. Schauen wir auf die Indikatoren. Sie kennen es von mir. Gibt es Warnzeichen von MACD, RSI auf Tages- oder Wochenebene? Bisher senden die Indikatoren keine Warnsignale. Das heißt, wir finden in der Regel momentan keine Shortsignale oder negative Divergenzen für diese Märkte. Auch das ist gut. Die Marktbreite, hatte ich Ihnen gezeigt, in den USA, sie ist sehr hoch. Sie ist teilweise so hoch wie seit vielen Jahren nicht mehr. Auch das ist gut. So, welche Indizes bleiben momentan zurück? Welche hatte ich Ihnen gerade nicht aufgezählt? Naja, die zuvor heiß gelaufenen. Also alle die vor allem sich mit Chips, Halbleitern und hohem Tech-Gewicht beschäftigen. Also der SOX-Index, der Nasdaq, dann eben Korea, der Kospi, der Nikkei 225. Also all diese Dinge haben sich von dieser starken Korrektur aus den letzten Wochen erholt, aber noch lange keine neuen Höchstkurse. Ja, und was passiert da? Dort wird diese Überhitzung, auf die ich hingewiesen hatte, und dort gab es ja auch Warnsignale, diese Überhitzung aus dem ersten Halbjahr, die wird jetzt einfach abgebaut. Auch das ist mal grundsätzlich gut. Sind das jetzt wahrscheinlich die weiteren Favoriten an den Märkten? Momentan nicht. Sie konsolidieren, aber das ist mal grundsätzlich für die Gesamtbreite auch gut. Ja, und was ist mit dem Thema Warnsignale? Also lediglich der Bank of America Bull und Bear Indikator, der gibt ein klares Warnsignal, der ist fast am Anschlag. Aber wie gesagt, er ist kein Timing-Indikator und er wird auch von den anderen Indikatoren, die ich Ihnen gezeigt hatte, CNN, Fear and Greed, AAII, Bull und Bear Umfrage, nicht wirklich unterstützt, sodass wir auch vom Sentiment kein einheitlich wirklich negatives Bild haben, was jetzt die Warnlampen sofort auf Rot angehen lassen müsste. Und das zusammen bedeutet als Fazit, kurz und knapp, das Bild ist okay. Wir sind nicht am Anfang eines Trends. Wir scheinen aber auch trotz aller Belastungsfaktoren, die wir vom Ölmarkt, von der Straße von Hormuz, von Iran immer wieder hören, aber auch nicht wegzubrechen. Die Berichtssaison ist in Ordnung. Auch das bedeutet für uns, wenn die Mehrzahl der Einflussfaktoren okay ist, dass wir zumindest weiterhin einfach neutral positioniert sind. Wir sind zwar in der HAB8-Stellung, aber wir bleiben mehr oder weniger auch neutral, bedeutet in unseren Aktienstrategien, dass wir fast voll investiert sind und das behalten wir bei. Und wenn Warnlampen angehen sollten, dann wissen Sie, dann würde ich Sie darüber informieren. Aber momentan ist es definitiv noch nicht so weit. Das war's für diese Woche. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen für Ihr Interesse, für Ihr Einschalten. Auch eventuell für das Begrüßen der Zuschauer, die mich bei Timo Bautzus gesehen haben und sich uns heute mal anschauen wollten. Freue mich schon auf die nächste Woche, was wir bis dahin Neues haben werden. Wie gesagt, das Geschehen beruhigt sich momentan etwas. Es war mir, wie immer, eine Ehre. Ihr Michael Winkler.